28. Juni 2013. Das allwissende Schattenimperium. Es ist erstaunlich weit eskaliert, das sich seit mehr als 2 Wochen mit immer neuen Enthüllungen entfaltende Drama um die rechtsfreien Räume der westlichen Geheimdienste und ihr nun nicht mehr ganz so heimliches Durchkämmen der globalen digitalen Kommunikationsstränge. Die Rede ist gar von einem EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen die Briten, denen ein Verstoß gegen die EU-Charta der Menschenrechte vorgeworfen wird. Dass die Briten nebenbei auch noch beim G20-Gipfel in Irland sämtliche Delegationen umfänglich abgeschnorchelt hatten, ging neben den ungleich größeren Skandalen der im Wortsinn außer Kontrolle geratenen Geheimdienste geradezu unter. Immerhin fand sich hier niemand, der das noch mit Terrorbekämpfung schönreden wollte. Sonst aber war die Schönfärberei omnipräsent. Es mussten seitens der Regierungen das offensichtliche Feigenblatt der parlamentarischen Kontrolle sowie Appelle an den Glauben an die Gesetzestreue der Geheimdienste zur Rechtfertigung herhalten, garniert mit unbelegten Anekdoten über die doch so hilfreichen Hinweise bei einer Handvoll Terrorfälle. Sekundiert wurde ihnen von einem beschämenden Chor von Klakören in den internationalen Medien, die sich mit Vorliebe delektierten an den Bedenken bezüglich der moralischen Integrität von Edward Snowden. Die drängenden Fragen, die er aufgeworfen hat, mussten der medialen Schmierenkomödie weichen. Dass Snowden praktisch keine Zuflucht in der westlichen Welt offen steht, wurde nicht etwa als fragwürdiges Zeichen der mangelnden Souveränität gegenüber der atlantischen Hegemonialmacht gewertet, stattdessen erschien es bedeutsamer, die Irrfahrt des Überbringers der schlechten Nachrichten mitsamt haarsträubender Mutmaßungen hinsichtlich seiner Persönlichkeit genüsslich zu sezieren. In den amerikanischen Medien läuft zusätzlich eine bedrohlich wirkende Kampagne gegen den Guardian-Journalisten Glenn Greenwald, der die Leaks publizierte. Nach der deutschen Souveränität in puncto Telekommunikation wagt kaum jemand nachdrücklich zu fragen. Das Fortbestehen der alliierten Abhörprivilegien nach der Wiedervereinigung blieb nur eine Randnotiz. Auch von Kanzlerin Angela Merkel drang kein Wort dazu an die Öffentlichkeit, hätte sie doch die Gelegenheit gehabt, Obama direkt zu fragen, wie es generell um Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte steht, nicht nur bei der ausufernden Überwachung, sondern ebenso in Guantanamo oder bei den Drohnenmorden, sind offenbar keine Fragen, die man Freunden stellt. Im Zeitalter globaler Internetkommunikation ist jedoch die Hoheit über die eigenen Kommunikationswege ein Kernpunkt staatlicher Integrität und Selbstständigkeit, nicht zu vergessen wirtschaftlicher Prosperität. Die Zeit des bedingungslosen Vasallentums, des Unterordnens der Menschenrechte unter eine falsch verstandene Bündnistreue sollte angesichts des rücksichtslosen und maximierten Beschnüffelns durch die Verbündeten ein Ende finden. Das Verhältnis zu den Überwachungspartnern hätte bei der Gelegenheit auf die politische Tagesordnung gehört. Welche Rolle spielt der Bundesnachrichtendienst im munteren Kooperationsringelpiez der Abhördienste? Sind auch bei uns private Dienstleister involviert? Und wie funktioniert die Kooperation der Telekommunikationskonzerne bei der Installation der sogenannten Bündelüberwachung im Rahmen der strategischen Fernmeldeüberwachung aller Auslandsverbindungen? Wie die G10-Kommission des Bundestages überhaupt in der Lage sein soll, den deutschen Auslandsgeheimdienst in diesen Fragen zu kontrollieren, darüber will offenbar kaum jemand reden. Zwar zeigt man sich entrüstet über rechtsstaatliche Defizite bei der Kontrolle der Dienste in den USA und Großbritannien, aber dies auf die hiesigen Spitzel zu übertragen, scheint noch immer als Blasphemie zu gelten. Die britische Regierung ist unterdessen dazu übergegangen, gar nichts mehr zu den Enthüllungen zu verlautbaren. Übrigens auch keine Dementis. Allen Ernstes bekam die deutsche Regierung den Hinweis, bei Fragen an die Geheimdienste möge man sich doch bitte direkt an dieselben wenden. Besser kann man wohl nicht deutlich machen, wie sich ein Staat im Staate gebildet hat. Sichtlich unangenehm ist den Regierenden im Westen das Schlaglicht, das auf die schattige Welt der globalen Telekommunikationsspionage und der systematischen Computereinbrüche ihrer Geheimdienste geworfen wurde. Galt bisher bei jedem größeren Angriff auf die Daten von Unternehmen immer der Glaubenssatz, die Chinesen waren's, ist nun unbestreitbar, dass es auch die angeblichen Verbündeten sein könnten, die sich der Tarnung halber eines Servers in China bedienen. Eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag am Mittwoch brachte dazu keine neuen Erkenntnisse. Sie blieb nur ein vorhersehbarer Schlagabtausch, mal wieder vor leeren Sitzen im Parlament, über alle Fraktionen hinweg. Wie aber soll sich eine Gesellschaft überhaupt eine Meinung bilden, wie weit die Rechte der Geheimdienste gehen dürfen, wenn nicht mal eine rudimentäre, nachgelagerte Kontrolle möglich ist? Warum soll es akzeptabel sein, dass wir die Wahrheit über ihr Tun nur aus der Zeitung erfahren, falls der Glücksfall eintritt, dass ein von Gewissensbissen geplagter Mitwisser und ein mutiger Journalist zusammenarbeiten? Das permanente Abhören ist nur wenigen eine echte Neuigkeit gewesen. Doch die Dreistigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der NSA und GCHQ die weltweiten Kommunikationsnetze und Computersysteme als ihre Beute ansehen, wird nur noch übertroffen von der Geschichtsvergessenheit, mit der deren Vorgehen auch noch verteidigt wird. Nachdem nun die Dokumente auf dem Tisch liegen, bleibt die Frage, wie man diesem Unwesen Fesseln anlegen könnte. Gesetze und parlamentarische Kontrolle gibt es bereits. Es hat nur nichts geholfen. Die Praxis der internationalen Kooperationen der Geheimdienste einzuschränken oder auch nur anzutasten, traut sich kaum ein Politiker. Zu viel Macht ist dort bereits konzentriert. Denn nicht nur Snowden und Greenwald wissen, sich mit einem de facto allwissenden Schattenimperium anzulegen, ist nicht sehr ratsam.
Geheimdienstarbeit regelt kein Naturgesetz. Freitag, 12. Juli 2013. Der deutsche Innenminister reist in die Vereinigten Staaten, um auf Regierungsebene über den Abhörskandal zu sprechen. Doch dürfen wir überhaupt hoffen, dass Hans-Peter Friedrich das wahre Ausmaß der Affäre erkannt hat? Dafür spricht leider nur wenig. Barack Obama wird am heutigen Freitag keine Zeit haben, sich mit dem deutschen Innenminister Hans-Peter Friedrich zum Plausch über das Gebaren seiner Geheimdienste zu treffen. Justizminister Eric Holder und eine Präsidentenberaterin werden die Ansprechpartner sein, wenn Friedrich sein Anliegen vorträgt. Doch was wird sein Anliegen sein? Wird er mit ernstem Blick die Forderung der Kanzlerin nach mehr Balance überbringen? Hat er überhaupt eine Ahnung, was die Armee von 850.000 Analysten im geheimdienstlichen Niemandsland technisch treibt? Gemessen an den Verharmlosungen und Beschwichtigungen, die er in den letzten Tagen verlautbart hat, kann als gesichert gelten, dass er diese Ahnung nicht hat. Den Umfragen zufolge nehmen ihm allerdings etwa 2/3 der Deutschen diese Unwissenheit nicht ab. Man solle nun nicht dem Anti-Amerikanismus anheimfallen, betonten der Minister sowie einige Kommentatoren vor seinem Abflug. Als hätten plötzlich die befreundeten Völker die Wut aufeinander, weil deren Geheimdienste die Datenkriege anzetteln und als könnten sie nicht unterscheiden zwischen dem Machtmissbrauch und den von den Mächtigen Missbrauchten. Immerhin versprach Friedrich im Namen der Völkerverständigung, noch offene Fragen zu den jüngsten Veröffentlichungen zu klären. Da darf die deutsche und internationale Öffentlichkeit aber gespannt sein. Aber welche Fragen sind eigentlich schon beantwortet? Die tatsächliche Auslegungspraxis der amerikanischen und britischen Spionagegesetze oder der bilateralen Schnüffelverpflichtungsverträge gehört jedenfalls nicht zu den bereits geklärten Sachverhalten. Das technische Potenzial der Geheimdienste und ihrer Cyberwar-Abteilungen und vor allem die Frage, ob das Ausspionieren und Auswerten angesichts der Dynamik der Computertechnik nun immer so weitergehen sollen, wurde bisher nicht einmal ansatzweise thematisiert. Das Herausgebergremium der New York Times fragte sich und uns Anfang der Woche in einem bemerkenswerten Editorial über geheime Gerichte, geheime Verfahren, geheime Urteile, geheime Rechtsauslegung und was wohl geheime Kontrollgremien dann auch, worüber reden wir hier eigentlich? Es bleibt ein Stochern im undurchdringlichen Nebel, bei dem die Verantwortlichen nur immer genau das zugeben, was nicht mehr abzustreiten ist. Obwohl seit mehr als einem Monat tagtäglich neue Details darüber ans Licht kommen, wie amerikanische, britische, französische und deutsche Geheimdienstler Daten zusammenraffen, als gäbe es kein Halten mehr, bleibt die Dimension nur schwer begreifbar. Längst ist klar, dass nicht nur Metadaten, sondern alles Erdenkliche aufgezeichnet wird, was die Lausch- und Speicherkapazitäten hergeben. Dennoch sollte auf den Metadaten besonderes Augenmerk liegen. Denn sie sind die Fäden, an denen man sich im Gewirr der Kommunikation in den globalen Netzen entlanghangeln kann, um sinnvolle Informationen zusammenzusetzen. Wir sollten daher verstehen, was hinter diesen Milliarden Metadatenschnipseln steckt. Es geht dabei um Muster über menschliches Verhalten und Verbindungen, die es algorithmisch zu erkennen gilt. Wenn man vor der richtigen Software sitzt, bedeutet es einen Klick mit der Maus, um aus ein paar Millionen Datensätzen dieser Metadaten aussagekräftige Informationen auf den Bildschirm zu holen. Beispielsweise können mit einer solchen Auswertung mal eben sämtliche Personen aufgelistet werden, die mehrmals die Woche in einem Unternehmen zugange sind. Diese Personenliste kann ohne weiteres noch nach Belegschaft, Angehörigen oder Betriebsfremden sortiert werden. Wer, wann und mit wem regelmäßig zum Essen geht, könnte die nächste Anfrage sein. Oder wer wie lange fehlt. Ob ein Urlaub oder Krankentage die Ursache sind, sagt schon der nächste Klick. Das nun öffentlich gewordene PRISM-Programm erweitert diese technischen Analysemöglichkeiten erheblich. Denn addiert man Inhaltsdaten von E-Mails und Telefonaten sowie die abgegriffenen Daten von Google, Facebook, Microsoft oder Skype, verfeinern sich die gewonnenen Informationen enorm. Dankenswerterweise nutzt die halbe Welt die amerikanischen Netzdienstleistungen und die Segnungen aus dem Silicon Valley, sodass die Daten auf deren Servern leichter zugänglich sind. Doch trotz des umfassenden PRISM-Ansatzes bleiben die Metadaten das verbindende Element und sind technisch leichter zu filtern, auszuwerten und in großen Dimensionen speicherbar. Russell Tice, NSA-Mitarbeiter und einer der Vorläufer von Edward Snowden, beschrieb dieses Vorgehen schon vor Jahren. Kaum einer glaubte ihm, was er neben den technischen Details noch zu berichten hatte. Er gab zu Protokoll, dass Ziel der Datenspionage in der Regierungszeit von George W. Bush auch hochrangige Militärs waren, Mitglieder des amerikanischen Senats und des Repräsentantenhauses, Anwälte und Richter bis hinauf zum Supreme Court und zynischerweise sogar Mitglieder der geheimen FISA-Gerichte selbst. Auch ein Datendossier über Barack Obama, damals noch ein Bewerber um das Amt des Senators in Illinois, ging 2004 über Tices Schreibtisch. Er nennt seinen früheren Arbeitgeber heute schlicht monströs. Müssen wir uns mit dieser Monstrosität nun abfinden, weil es eine Art Naturgesetz sein soll, dass die Geheimdienste eben machen, was technisch geht? Aus den verwandten europäischen Gremien ist jedenfalls kaum Hilfe zu erwarten. Der zuständige Ausschuss für Bürgerrechte entschied am Mittwoch, dass man 12 Anhörungen planen werde, um Informationen und Beweise über Ausspähungen zu sammeln und dann Empfehlungen zu formulieren. Die erste ist allen Ernstes für den September geplant. Vermutlich, um bis dahin alle Enthüllungen von Edward Snowden und anderen Informanten in Ruhe in der Zeitung lesen zu können. Dass wie in der Banken- oder Euro-Krise die Staats- und Regierungschefs hinter natürlich verschlossenen Türen zu kurzfristig angesetzten Krisenmarathons zusammenkommen, ist wohl nicht zu erwarten. Man muss konstatieren, dass die Brisanz der Geheimdienstskandale nicht erkannt wird, obgleich es auf der Hand liegt, dass zwischen den Milliarden ausgewerteten Datensätzen auch höchst kostspielige waren und weiterhin sind.
August 9, 2013. Die neuen Kryptokriege. Das Angebot, das der texanische Dienstleister LavaBit seinen Kunden machte, war in Hinsicht auf die NSA-Diskussion der letzten Wochen ausgesprochen zeitgemäß. E-Mails wurden auf dem Server verschlüsselt gespeichert. Nur der Empfänger konnte mit seinem Passwort darauf zugreifen. Zu den Kunden zählte Edward Snowden, als Geheimdienstmitarbeiter mit der Notwendigkeit, die eigene Kommunikation zu schützen, überaus vertraut. Doch der Kunde Snowden wurde LavaBit nun zum Verhängnis. Seit schon kurz nach Beginn seiner NSA-Enthüllungen bekannt wurde, dass er seine E-Mails bei diesem Anbieter speicherte, dürften die Geheimdienste dort vorstellig geworden sein. Laut den Angaben des LavaBit-Gründers Leda Levison folgte ein wochenlanges juristisches Tauziehen, das er am Ende verlor. Der Dienst zog jetzt die Notbremse und stellte sein Angebot kurzerhand vollständig ein. Ein ebenso drastischer wie konsequenter Schritt. Levison schrieb, er wolle kein Komplize werden bei Verbrechen an der amerikanischen Bevölkerung. Sein Unternehmen beruhte schließlich auf dem Versprechen sicherer Kommunikationsinfrastruktur. Die neuesten Opfer der außer Rand und Band geratenen Geheimdienstklicke sind also kleinere amerikanische Anbieter, die sich den Verfassungsgrundsätzen verpflichtet fühlen, sowie als Kollateralschaden die Zehntausenden privaten und ein paar Dutzend Unternehmen als Kunden von LavaBit. Ein weiterer amerikanischer Anbieter, der ein ähnliches Produkt offerierte, stellte einen Tag später ebenfalls seinen E-Mail-Dienst ein. Man wolle sich nicht in eine Situation bringen, in der man zwischen der Loyalität zu den Nutzern und den Forderungen des Staates entscheiden müsse. Die Details der Forderungen an LavaBit sind geheim. Da die Firma in der Vergangenheit in Einzelfällen durchaus bei legitimen Strafverfolgeranfragen kooperiert hat, muss es wohl ein weitreichendes, die üblichen Prozeduren weit übersteigendes Ansinnen der Geheimdienste gewesen sein, das LavaBit zuerst zum juristischen Widerstand und dann zur Aufgabe bewegte. In solchen Fällen könnte ein National Security Letter erwirkt worden sein, der jegliche Preisgabe der Umstände an die Öffentlichkeit strikt verbietet, oder ein Beschluss des FISA-Geheimgerichts ergangen sein, der ebenfalls zu Stillschweigen zwingt. Durch die Mechanismen, die nach dem 11. September mit dem Patriot Act, den FISA-Geheimgerichten und weiteren Ermächtigungen für schrankenlosen Zugriff etabliert wurden, können FBI, NSA und Co. Kommunikationsanbieter und Internetdienste quasi auf dem kleinen Dienstweg zur Kooperation nötigen. Juristische Gegenwehr ist praktisch nie erfolgreich. Alles ist geheim zu halten, womit es auch unmöglich ist, sich Unterstützung in der Öffentlichkeit zu holen. Geheime Schnüffelanordnungen, die auch ohne Richterbeteiligung erteilt werden können, mit geheim gehaltenen Begründungen, können nur vor Geheimgerichten angefochten werden. Und die Betroffenen dürfen nicht einmal darüber reden. Das alles geschieht natürlich im Namen der Sicherheit vor dem Terrorismus, dem universellen Totschlagargument zur Aushebelung normaler Rechtsstaatsprozeduren. Die Causa Snowden wird somit mehr und mehr zum Moment, in dem die Masken fallen und der Deep State, wie die Washington Post den gigantischen Sicherheitsapparat in den USA getauft hat, sein wahres Gesicht zeigt. Denn das Verhalten gegen LavaBit rückt verdächtig nahe an Erpressung und Nötigung. Die Konturen, die immer mehr sichtbar werden, lassen erahnen, dass die Grundsätze der freiheitlichen Gesellschaft, die einst in der Verfassung der USA niedergelegt wurden und die nach dem Krieg auch ihren Niederschlag im westdeutschen Grundgesetz fanden, auch für Inländer nicht mehr viel gelten. Nach CIA-Foltergefängnissen, massenweisen, noch immer anhaltenden Drohnenmorden und mit auf nachgewiesenen Lügen begründeten Kriegen, die aber fern der Heimat stattfinden und für den normalen US-Bürger gut zu ignorieren sind, ist die Grundrechtsabschaffung im Namen der Sicherheit nun ganz spür- und sichtbar zu Hause angekommen. Das Interessante daran ist, im Falle Snowden geht es nicht einmal um die Sicherheit vor Terroristen. Es geht um schnöde Rache der Geheimdienste an einem Abtrünnigen, der es gewagt hat, etwas Licht hinter den Vorhang der Geheimniskrämerei zu werfen. Zu begründen, die Verfolgung von Snowden würde das Land sicherer machen, bedarf schon abenteuerlicher Rabulistik, vor der Friedenspreis-Nobelpreisträger Obama und seine Mannen aber auch nicht zurückschrecken. Am Dienstag und am Donnerstag dieser Woche traf sich der US-Präsident höchst selbst mit den Chefs der amerikanischen Hightech-Branche. Apple, AT&T, Facebook, Yahoo, Microsoft und Google. Einige Bürgerrechtsorganisationen durften ebenfalls teilnehmen. Es wurde dem Vernehmen nach über die technische Überwachung gesprochen. Genaueres wurde allerdings nicht bekannt, denn die Treffen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir sind es ohnehin langsam gewöhnt, erst aus der Zeitung zu lernen, was wirklich in den amerikanischen Unternehmen gespeichert, ausgeleitet und dann von den Geheimdiensten ausgewertet wird. Keine der betroffenen Regierungen hat zur Aufklärung der tatsächlichen Details der geheimdienstlichen Vorgänge auch nur ein Bit beigetragen. Vielleicht wird in den Krisentreffen im Weißen Haus offen geredet, wie weit die US-Unternehmen den Geheimdiensten technisch entgegenkommen. Den großen Datenspeicherunternehmen war offenkundig die erzwungene Geheimhaltung ganz recht, konnten sie sich doch vor ihren Nutzern hinter wolkigen Klauseln verstecken. Wir arbeiten im Einzelfall, wie gesetzlich vorgeschrieben, mit Strafverfolgern zusammen. Erst als durch die Snowden-Enthüllung das Ausmaß der Einzelfälle und die gut geölten technischen Schnittstellen für die Datenübermittlung an die Dienste klar wurde, wollten Google, Microsoft und Co. plötzlich etwas mehr Transparenz in das Prozedere bringen. Aber natürlich auch nicht zu viel. Das könnte die Kunden verschrecken. Dass die Branchenriesen dem Präsidenten mit der Einstellung ihrer Dienstleistungen nach dem Vorbild Lavabit gedroht haben könnten, darf als ausgeschlossen gelten. Googles Geschäftsmodell würde nach Bekunden von Firmenvertretern schlicht nicht funktionieren, wenn die Nutzerdaten auf seinen Servern so gespeichert wären, dass die Firma sie nicht auswerten könnte. Obwohl einige der US-Firmen mehrfach versucht haben, gerichtlich gegen die in den letzten Jahren in mehreren Schritten erweiterten Abhörmethoden vorzugehen, die Krisengespräche dürften eher dem Umstand geschuldet sein, dass in der amerikanischen Wirtschaft so langsam die Angst umgeht. Die Cloud-Dienste, bei denen US-Unternehmen bislang unangefochtene Marktführer sind, verspüren einen erheblichen Einbruch von Nachfragen und Umsatz aus Europa und Asien. Das Vertrauen, dass die Daten dort schon sicher seien, ist dahin und wird so schnell auch nicht wiederherzustellen sein. Die Warnung des Lavabit-Gründers in seiner Mitteilung über die Einstellung seiner Firma ist jedenfalls klar und eindeutig. Unter US-amerikanischer Jurisdiktion Dienste mit Privatsphärengarantie anbieten zu wollen, ist schlicht nicht mehr möglich. Zu groß ist die Datengier der Geheimdienste, zu weitreichend ihre legalen Mittel und sonstigen Hebel, um sich den Zugriff zu erzwingen. In den 1990er Jahren war der offensichtliche Versuch, kryptografische Verfahren zur Privatsphärenwahrung durch vorgeschriebene Hintertüren zu umgehen, gescheitert. Die sogenannten Crypto Wars. Nun wird das gleiche Ziel durch juristische Knochenbrechertaktiken zur Knebelung und Verpflichtung der amerikanischen Internetanbieter erreicht, auf deren Sicherheitsversprechen sich die meisten Nutzer verlassen. Der alte Kampf der Geheimdienste gegen die Verschlüsselung, die ihren Anspruch, jede Kommunikation lesen und auf alle Daten zugreifen zu können, einschränkt, ist in eine neue Phase getreten. Die CryptoWars 2.0 werden mit geheimen Abhöranordnungen, mit geheimdienstlichem Hacking und dem Einsatz von Trojanern ausgefochten. Auf der Strecke bleiben Privatsphäre und Rechtsstaat, geopfert auf dem Altar eines nebulösen Sicherheitsversprechens, das nur noch das Feigenblatt zur Machterhaltung der Geheimdienste ist.